Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Juni 2025. Dies ist eine Daisy-CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom Juni 2025. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36, 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 239. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Juni 2025. Zu dieser Ausgabe begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Erfahrungen sammeln und darüber erzählen. Darum geht es in ganz vielen der Beiträge, die ihr auf diesem Hörbrief finden werdet. Ihr werdet viele verschiedene Stimmen hören. Was erwartet euch also genau auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Wissenswertes gibt euch Aurora interessante Informationen über das Retinoblastom. In der Rubrik Jugendtreff hört ihr einen Beitrag über die Reise der Jugendgruppe nach Bologna Anfang Mai. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr einen Artikel aus dem Dorfblatt von Föhran über Franz Innerhofer, Theresia Durecker und Dominik Mittelberger, drei sehbehinderte Menschen aus Südtirol. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband gibt euch Eva einige wichtige Informationen des Verbandes weiter. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum erzählt Reinhard Mutschlechner davon, was er in der letzten Zeit alles im Blindenzentrum gelernt hat und über seine Erfahrungen damit. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertensport hört ihr einen Beitrag von Südtirol 1, Südtiroler des Tages. Die Durchballer des BSSG Südtirol sind Italienmeister. Und den Abschluss bildet die Rubrik Allerlei mit einem Beitrag der Praktikanten aus der Waldorfschule, die über ihre Erfahrungen hier bei uns berichten. Nun wünschen wir euch gutes Abhören und hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei ist.
Terminkalender.
Veranstaltungen 2025. Juni 2025. Vom 22. Juni bis 5. Juli Mehraufenthalt der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. Juli 2025. 12. Juli Wanderung im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder und Angehörigen der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe. 14. Juli, Einkehrtag der kamillianischen Familie am Grab von Maridl in Lüsen. August 2025. Vom 2. bis 9. August, internationale Begegnungswoche für Jugendliche und junge Erwachsene in Berlin. Vom 17. bis 24. August, internationale Begegnungswoche für Personen mittleren Alters in Ilsenburg im Harz. Vom 23. bis 30. August, internationale Kultur- und Begegnungswoche für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen. Hamburg, Tor zur Welt. September 2025. Vom 5. bis 7. September, verlängertes Wochenende für italienischsprachige Südtiroler im Blindenzentrum. 13. September, Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und ihre Familien im Blindenzentrum. Oktober 2025. 7. Oktober. Raphaelsfeier im Blindenzentrum. Vom 16. bis 19. Oktober. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, ARGE, in Freising. Vom 18. bis 25. Oktober Projektwoche, Herbstfreizeitwoche für Jung und Alt von Nah und Fern im Blindenzentrum. 24. Oktober Kegelmeisterschaft im Blindenzentrum. November 2025. 8. November 50. Internationales VSS Raiffeisen Torballturnier in Bozen. 8. November Tagung des katholischen Forums in der Cusanus Akademie in Brixen. Vom 15. bis 22. November Psychologische Themenwoche mit Veronika Joas und Stefan Rehmann im Blindenzentrum. Vom 22. bis 25. November 32. Internationale Schachmeisterschaft im Blindenzentrum. Vom 28. bis 30. November Herbstwochenende im Blindenzentrum. Informationen zu Veranstaltungen und regelmäßigen Angeboten. Abendliche Tandemausflüge werden von der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol immer mittwochs von Ende April bis Ende September mit Startpunkt beim Blindenzentrum St. Raphael um 18 Uhr organisiert. Initiativen des Blindenverbandes werden auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht. Noch ein Hinweis zu den Veranstaltungen. Der Veranstaltungskalender wird laufend auf der Webseite des Blindenzentrums und des Blindenapostolates aktualisiert. Termine können sich ändern und es kommen neue Veranstaltungen hinzu.
Wissenswertes.
Guten Tag an alle. Mein Name ist Aurora, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite seit 2,5 Jahren in der Schulberatung. Vielleicht kennt ihr mich, weil ich Linda in der Hilfsmittelbereich unterstütze und derzeit die Ausbildung zur Trainerin für lebenspraktische Fertigkeiten sowie Orientierung und Mobilität mache. Ich bin italienische Muttersprachlerin, so also bitte verzeiht mir, wenn mein Deutsch nicht ganz perfekt ist. Letztes Jahr haben wir im Team der Frühförderung mit der Sensibilisierungsarbeit über Augenerkrankungen im Kindesalter begonnen, da wir es für wichtig halten, mehr Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Diese Berichte findet ihr auf unserer Website vom Blindenzentrum oder auch auf unserer Facebook-Seite. Veronika hat mir gebeten, auch im Hörbrief darüber zu sprechen. Und deshalb bin ich heute hier, um euch eine kurze Präsentation über das Retinoblastom zu zeigen. Also das Retinoblastom ist ein bösartiger Augentumor, der sich in den Zellen der Netzhaut entwickelt. Im Kindesalter ist das Retinoblastom der am häufigsten vorkommende Augentumor und macht etwa 2% aller Krebserkrankungen in dieser Altersgruppe aus. Das Retinoblastom manifestiert sich in den meisten Fällen vor dem dritten Lebensjahr, selten auch später. In wenigen Fällen tritt es sogar erst im Jugendalter auf. Man unterscheidet eine erbliche und eine nicht erbliche Form des Retinoblastoms. Im ersten Fall besteht die Veranlagung für die Entwicklung dieser Krebsart, im zweiten Fall entsteht der Krebs spontan. Die Symptome und Anzeichen sind Leukokorie, also eine weiße Reflexion, die auf der Pupille erscheint, wenn sie von Licht getroffen wird, Schielen, Abweichung eines Auges oder beider nach innen oder nach außen, ein vermindertes Sehvermögen, Glaukom, also ein erhöhter Augeninnendruck und Exophthalmus, eine Vergrößerung des Augapfels. Die Diagnose erfolgt in der Regel durch einen Augenarzt. Vor allem einseitige Retinoblastome werden häufig erst später erkannt, sodass das betroffene Auge bereits erblindet sein kann. Die Diagnostik umfasst eine Augenhintergrunduntersuchung unter Narkose, die Netzhaut wird mit einer beleuchteten Linse betrachtet, Augenechographie, CT-Scan und Magnetresonanztomographie und eine genetische Beratung. Wenn die Form vererbbar ist, müssen sich auch die Familienmitglieder eine genetische Analyse unterziehen. Behandlung. Die verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten zur Behandlung des Retinoblastoms zielen zum einen darauf ab, den Tumor zu beseitigen und das Überleben des Kindes zu sichern und zum anderen das Auge und das Sehvermögen zu erhalten. Also Chemotherapie, sowohl lokal als auch systemisch, Laser- oder Photokoagulation, bei der die Blutgefäße, die den Tumor versorgen, zerstört werden, Therm- und Kryotherapie. Sie wirken auf die Tumormasse ein, indem sie die Eigenschaften von Wärme und Kälte ausnutzen, und Brachytherapie oder interne Strahlentherapie, also die Strahlenquelle wird in der Nähe des Tumors platziert. Eine Operation mit Entfernung des Augapfels und des Sehnervs kann bei fortgeschrittenem einseitigem Retinoblastom bei Kindern, deren Sehvermögen bereits irreparabel beeinträchtigt ist, notwendig sein. In der Zeit nach der Behandlung müssen regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden. Bei etwa 47% der Kinder tritt in den ersten 6 Monaten nach der ersten Behandlung ein Wiederauftreten auf. Wenn die Diagnose frühzeitig gestellt wird und der Tumor sich nicht im Körper ausgebreitet hat, sind Überlebens- und Heilungschancen von etwa 90%. Also, und das war's. Lasst uns gerne wissen, ob euch das Thema gefallen hat und ob ihr auch an anderen Augenerkrankungen interessiert seid. Einen herzlichen Gruß an alle.
Jugendtreff.
Gemeinsam unterwegs sein, eine neue Gegend erkunden, als Gruppe zusammenwachsen und eine schöne Zeit erleben. Dies war der Grundgedanke der diesjährigen Reise der Jugendgruppe des Blindenapostolates Südtirol. Sie fand vom 1. bis zum 4. Mai 2025 statt und das Reiseziel war die Stadt Bologna. Wir waren eine Gruppe von 9 Personen, junge Erwachsene zwischen 22 und 33 Jahren. 8 Personen waren sehbehindert oder blind und 1 sehende Begleitperson. Nachfolgend hört ihr die Teilnehmerstimmen. Alle berichten von einem anderen Blickpunkt aus über die Reise. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf der Internetseite des Blindenzentrums und des Blindenapostolates unter Aktuelles und Termine.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir begrüßen euch hier aus Bologna. Wir sind die Jugendgruppe des Blindenapostolats Südtirol. Ich bin der Peter und ich werde euch jetzt kurz berichten, was wir die Tage getan haben. Wir sind am 1. Mai, am Donnerstag, in Bozen in der Früh mit dem Zug gestartet, sind nach Bologna gefahren, sind bis am Sonntag, den 4. Mai, hier in Bologna. Insgesamt waren wir 9 Leute und haben gemeinsam die Stadt erkundet und da wir über die Stadt Bologna gelernt und neue Erfahrungen gesammelt. Jetzt gebe ich weiter in Christian.
Hallo miteinander, ich bin der Christian Meyer, komme aus Völs. Und wir haben uns gedacht, wir geben jedem eine kleine Aufgabe geben für Bologna. Das heißt, jeder hat eine kurze Vorstellung vorbereitet über ein gewisses Ereignis oder einen gewissen Ort, damit wir einfach alle ein bisschen etwas lernen von Bologna. Ich habe zum Beispiel über die Torre dei Asinelli geredet, wo wir einfach kurz die Geschichte erklärt haben und einfach die größten Merkmale erklärt haben. Und zusätzlich gibt es in Bologna noch 7 Geheimnisse, die ein bisschen Sachen sind, die jetzt nicht groß ungeschrieben sind für Touristen, sondern die muss man wirklich suchen. Und die haben wir auch alle, hat jeder von uns einen Teil vorgestellt. Ich werde Ihnen jetzt nicht zu viel davon erzählen, weil vielleicht will ja der eine oder andere Fan mal nach Bologna kommen. Es sind sicherlich 7 Geheimnisse, die es wert sein, erfahren zu werden. Und jetzt gebe ich es weiter in unseren nächsten Teilnehmer.
Ja, ich bin der Markus und wir haben auch voll viele coole Gespräche und intuitive Gespräche gehabt, wo wir dabei ziemlich viel voneinander gelernt haben, wo wir auch die Leute besser kennengelernt haben, mit dem, was wir eigentlich auch mal Sport betreiben und viel halt auch durch den Sport reisen und mit dem haben wir voll intensive und gute Gespräche gehabt. Und die gebe das Handy jetzt weiter an der nächsten Teilnehmerin.
Hallo, ich bin die Greta. Wir sind heute Nachmittag auf dem Santuario San Luca gegangen. Und das ist halt so ein Kreuzweg und da sind halt ein Haufen Stufen und das ist wohl recht anstrengend. Dann sind wir da oben weg gesessen und da haben sie ins Kuh gehen gelassen, weil am Ende, wir haben Kultur erfahren, aber wir haben so viel Zeit genossen. Gut, jetzt gebe ich das da weiter an die nächsten Teilnehmer.
Ciao, ich bin Manuel dalla città di Bolzano. Tra le nostre varie attività abbiamo anche svolto un corso molto interessante di cucina dove abbiamo imparato a fare il tiramisù e la pasta, come ad esempio le tagliatelle e i tortelloni, con un insegnante molto competente, gentile, molto bravo anche. Successivamente poi abbiamo assaggiato. Adesso vi passo la linea al collega.
Hallo, grüß euch. Da ist die Eva Ravanza aus Klausen. Und ja, ich darf da kurz noch ein bisschen ergänzen. Manuel hat eben erzählt, wir haben einen Kochkurs zusammen gemacht. Erst sind wir alle ein bisschen skeptisch gewesen, weil der Kochkurs war in so einer Art Keller praktisch. Sind wir die Treppen reingegangen, es war relativ dunkel. Und dann haben wir uns von Segen her halt auch alle ein bisschen schwerer getan. Aber trotzdem ist es voll eine tolle Erfahrung gewesen, eben das haben wir in Tiramisu gemacht und sie haben das ganz toll gestaltet, also da hat jeder seinen Platz gehabt und sie haben es ganz toll erklärt, also wirklich jeder hat gekannt, da aktiv mitwirken und dann haben wir eben die Tagliatelle gemacht mit der Nudelmaschine, für viele war es die erste Erfahrung, für mich auch und am Ende dann gekostet, also sperrig gewesen.
Ja, ich bin die Heidi Santa, Mitarbeiterin vom Blindenzentrum St. Raphael. Ich bin gefragt worden, ob ich mit der Jugendgruppe irgendwo einen Städtetrip mache. Und dann ist für Bologna die Entscheidung gefallen. Ja, ich bin dankbar, dass sie gedacht haben, mitkommen. Ich glaube, die Portok waren ein Mix aus Kultur, Austausch, Entspannung, neue Erfahrungen. Und ja, ich bin berührt. Wir haben uns alle besser kennengelernt und bin dankbar.
Hallo, ich bin Armin und ich darf den gleich ganz einen Moment berichten, wie der Eindruck von der Stadt war. Da haben wir ja verschiedene Sachen umgeschaut haben, die über die ganze Stadt, über die Altstadt und dann drumherum aus verteilt waren, sind wir logischerweise öfter halt durch die Stadt gegangen und es war eben ganz unterschiedlich, zum Beispiel den ersten Tag, haben wir da eben den 1. Mai, war Feiertag, haben wir sehr viel los in der Stadt, auch Kundgebungen von Gewerkschaften und so, weil ja Bologna und die Emilia-Romagna eher sozialistisch, eher links geprägt sind, da ist das halt auch eher ein wichtiger Feiertag und haben wir eigentlich auch die Stadt sehr voll mit Leuten. Und noch an die anderen Tage, besonders in der Früh, waren noch gewisse Plätze, wo am Tag davor volle Leute waren, war es noch eben ganz leer. Und da hat man noch einen ganz anderen Eindruck von der Stadt gekriegt und auch von den Gebäuden, was eben auf den Plätzen waren. Das war auch sehr beeindruckend, dass das eben, ob viele Leute, ob wenig Leute sind, ob noch viel Aktivität ist, dass das einfach den Eindruck von einem Platz, von einer Umgebung auch beeindrucken kann, auch wenn man eben etwas so gut sieht und eben mehr selber nimmt. Und mit den Eindrücken würde ich gerne anschließen und wir bedanken uns, dass ihr uns so einen kleinen Bericht zugelassen habt.
Lebensbilder.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die im Dorfblatt von Föhrern erschienene Zeitungsreportage. Es liest Christian Mayer.
Wenn es dunkel wird. Unlängst machte sich meine Tochter einen Spaß daraus, sich ein Handtuch über den Kopf zu ziehen und blindlings im Bad herumzu, ja, man kann schon fast sagen, torkeln. Doch einigermaßen sicher hangelte sie sich vom Bidet zum Becken und wieder zurück. Und selbst in dem kleinen, ihr bekannten Bad war sie alsbald orientierungslos und brauchte meine Zurufe, um sich einigermaßen sicher zu bewegen. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr unsere Umwelt auf das Zusammenspiel unserer Sinne, ganz besonders aber auf unseren Sehsinn ausgerichtet ist. Wegweiser, Mappen, Ampeln, Straßenbeschriftungen weisen uns den Weg. Farben erleichtern uns die Orientierung oder unsere Merkfähigkeit. Fotos halten Augenblicke fest, bewegtes Bild erzählt Geschichten, weckt Emotionen, hält Wirklichkeiten fest. Schriftzeichen konservieren, regeln Geschichte und Menschheitsereignisse, vermitteln Wissen und halten Zahlen halten unter anderem unsere Wirtschaft am Laufen. Ganze Wirtschaftszweige erhalten sich durch die Sehenden, zum Beispiel die Autowirtschaft. Die Filmbranche, die Modebranche, die Schönheitschirurgie, die Freizeitbranche, die Werbeindustrie. Doch wie lebt es sich in einer visuellen Welt, wenn genau dieser Sinn ausfällt? Wie fühlt es sich an, wenn man vom Sehenden zum Blinden wird oder nahezu blind aufwächst? Drei betroffene Föhraner berichten. Diagnose Blindheit. Dominik Mittelberger wurde mit einer Netzhaut Fehlbildung geboren und sieht nur am seitlichen Rand der Augen ein wenig. Franz Innerhofer und Theresia Krüss verloren erst mit fortgeschrittenem Alter die Sehkraft. Sie wuchsen also in einer visuell geprägten Welt auf, arbeiteten, gründeten Familien, fuhren Auto, bis sich ihr vertrautes Leben mit dem Verlust der Sehkraft veränderte. Franz verlor dabei sein Augenlicht auf dem rechten Auge, nachdem die Netzhaut nicht mehr durchblutet wurde. 3 Jahre später verlor er dann auch das Augenlicht auf dem linken Auge durch eine sogenannte Makuladegeneration. Eine Augenoperation brachte nicht die erhoffte Besserung, sodass die Sehkraft auch auf diesem Auge verloren ging. Auch Theresia erhielt die Diagnose Makuladegeneration. Auch bei ihr fing es langsam bei einem Auge an, beim zweiten ging es dann umso schneller. Mit einem Auge kann sie heute noch hell und dunkel unterscheiden. Auf dem anderen sieht sie noch ca. 5%. Mit Sehschwäche aufwachsen. An eine Diagnose Blindheit kann er sich nicht erinnern und im Gegensatz zu unseren anderen beiden Betroffenen geriet er nie in eine seelische Krise wegen des Verlustes des Sehvermögens. Allerdings wurden ihm bestimmte Probleme und Schwierigkeiten in Alltagssituationen einer Welt, die für Sehende ausgerichtet ist, mit zunehmendem Alter bewusster. Wie jedes andere Kind besuchte Dominik Kindergarten, Pflichtschule und Oberschule. In dieser Hinsicht stellt Blindheit nur bedingt ein Hindernis dar, so etwa beim Spielen, wenn visuelle Orientierung gefragt war. Aber in der Schule gibt es heute zum Glück genügend Hilfsmittel. In der Grundschule lernt er lesen und schreiben, wie alle anderen mit angepassten Unterlagen und stark vergrößerter Schrift. Ab der Mittelschule benutzte er als Hilfsmittel zunehmend den Computer. Schriftliche Arbeiten erledigte Dominik somit ab der Oberschule fast ausschließlich am Computer. Das Erlernen von Inhalten erfolgt dabei fast ausschließlich über den Hörsinn. Schock, Resilienz und Alltagsbewältigung. Franz und Theresia hingegen führten viele Jahre das normale Leben. Deshalb war der Verlust der Sehkraft für beide ein Schock. Franz musste sich vom Arbeitsleben verabschieden. Theresia bedauerte es, nie mehr ihre Angehörigen sehen zu können. Dabei betrachteten danach die Ursachen und das Warum für die Erblindung herauszufinden. Der Verlust der Sehkraft bedeutete für sie, das Leben umzustellen, in Zukunft vermehrt auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Insbesondere Theresia zog sich anfangs aus dem sozialen Leben zurück. Erst als beide ihr Schicksal akzeptierten, das Leben wieder selbst in die Hand nahmen und aktiv zu gestalten begannen, fanden sie in das gesellschaftliche Alltagsleben zurück. Beide betonen in diesem Zusammenhang die wertvolle Hilfestellung, die sie von außen, besonders von ihren Familien, in der schwierigen Zeit erfuhren. Hilfe, auf die manchmal auch Dominik angewiesen ist. Seit seiner Kindheit hatte er gute Freunde, mit denen er spielen konnte und die ihn bis heute unterstützen. Nicht alles kann Dominik mit ihnen mitmachen, aber vieles durch ihre Unterstützung. So musiziert Dominik auch aktiv in der örtlichen Musikkapelle. Die Probleme und Herausforderungen in einem Alltag, der eigentlich sehr auf visuelle Reize ausgerichtet ist, gleichen sich bei allen. Mobilität ist dabei ein großes Thema. Fußwege etwa müssen sich die drei genauestens einprägen, um sie alleine bewältigen zu können. Für Theresia und Franz, welche vor der Erblindung im Besitz eines Führerscheins waren, fiel ein Stück weit Autonomie weg. Da sie ab nun mehr auf öffentliche Verkehrsmittel oder Mitfahrgelegenheiten angewiesen waren. Auch Dominik benutzt viel die öffentlichen Verkehrsmittel. Meist sind die drei auch da auf fremde Unterstützung angewiesen. Vor dem Einsteigen in ein Verkehrsmittel gibt es ja dieses erst einmal, wenn möglich, am Geräusche zu erkennen. Schwierig wird es auch, wenn die Sprachdurchsage in den Transportmitteln nicht funktioniert. Auch dann sind die drei wieder auf fremde Hilfe angewiesen, um den Ausstieg nicht zu verpassen. Hinweise auf Schildern oder Zetteln können nur mit Hilfe von Sehenden entziffert werden. Menschen können die drei nur anhand deren Stimmen erkennen. Sie müssen sich auch viel auf ihre Hände verlassen. Vieles kann bzw. muss ertastet werden. Dabei ist es auch wichtig, dass sie sich gut merken, wo sie gewisse Dinge hinlegen, damit sie sie danach auch wiederfinden können. Alle drei loben auch die Hilfsmittel, die das Leben eines Sehbehinderten erleichtert. Sie reichen von altbewährten Hilfswerkzeugen wie Lupe, Blindenstock bis hin zu technischen Hilfsmitteln wie sprechende Rechner, Handys, Wagen, Messbänder und Fiebermesser oder Computern mit Sprachausgabeprogrammen. Das Blindenzentrum. Einige dieser Hilfsmittel werden vom Blindenzentrum in Bozen zur Verfügung gestellt. Hier laufen die Fäden für Blinde in Südtirol zusammen. Es sticht nicht nur mit Beratung in allen Lebenslagen oder persönlichen Beratungen bei, sondern verleiht und informiert über neue Hilfsmittel. Es organisiert aber vor allem auch Kurse und Zusammenkünfte für und mit Blinde, die oftmals über Tage gehen. Die Anzahl der Blinden in Südtirol ist, besonders unter jungen Menschen, überschaubar. Deshalb kennen sich diese auch von organisierten Treffen. Die Hilfe, die die drei vom Blindenzentrum erfahren, schätzen sie sehr. Und auch von der Hilfsbereitschaft und Toleranz der Mitmenschen zeigen sich alle drei begeistert. Etwa wenn jemand Hilfe beim Überqueren der Straße anbietet oder den Sitzplatz im Bus zur Verfügung stellt. Ab und an haben Menschen gefühlt aber auch leichte Hemmungen im Umgang mit dem Handicap. Auch dieses Gefühl ist da. Dabei freuen sich alle Blinden, wenn sie von Bekannten auf einen Ratscher angesprochen werden. Oder wenn der Enkel zum Spazierengehen mit dem Hund einlädt, mit den Worten "Ich hab die Augen, du die Kraft", in Hund zu heben. Das Leben ohne Augenblicke ist zwar ein Leben in Dunkelheit, aber keineswegs ohne Lichtblicke. Das Alltagsleben ist zwar an den großen Mehrheit der Sehenden ausgerichtet, gewisse Tätigkeiten, die Sehfähigkeit erfordern, sind für Blinde tabu. Man denke etwa an Autofahren, Pilot oder Fotograf. Aber viele Tätigkeiten sind trotz Sehbehinderung möglich. Zum Beispiel Musizieren, Klettern, Ski- und Radfahren, Wandern, Reisen und Kochen. Was allen dreien aber gemein ist, die verschwindend kleine Sehkraft, die sie noch besitzen, möchten sie nicht missen, wenn sie damit nur helle und dunkel sehen oder Konturen. Dies zeigt, welche Bedeutung das Sehen für den Menschen hat. Ansonsten unterscheiden sich die Wünsche kaum von jenen Sehender in der jeweiligen Altersgruppe. Vor allem die Älteren wünschen sich körperliche Gesundheit und Geselligkeit im Kreise der Familie, während Dominik auf medizinische oder technische Fortschritte hofft, die ihm vielleicht das Erlebnis des Sehens ermöglichen könnten. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Und wie wusste doch schon der Fuchs in Antoine de Saint-Kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Dem ist nichts hinzuzufügen. Interview mit Franz Innerhofer. Wie und wann begann deine Beeinträchtigung? Angefangen hat alles im August 2016. Ich wurde mit Fieber ins Krankenhaus gebracht. Das Fieber ging nicht zurück und die Ärzte reagierten mit verschiedenen Antibiotikatherapien. Ich wachte dann nachts auf und bemerkte, dass ich mit dem rechten Auge nichts mehr sah. Eine Riesenzellenarthritis, so lautete die Diagnose. Die Netzhaut wurde nicht mehr durchblutet und so verlor ich die Sehkraft im Auge. Dem nicht genug. Eines Morgens im Sommer 2019 bemerkte ich auch eine Veränderung am linken Auge. Ich konnte nichts mehr sehen. Wir fuhren gleich ins Krankenhaus und nach der Untersuchung stand fest, dass ich eine weitere Augenerkrankung hatte, Makuladegeneration. Diese hat zur Folge, dass die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehsinns allmählich verloren geht. Auch können Blutungen entstehen. Bei mir war die Massenblutung so stark, dass meine Netzhaut total geschädigt wurde. Ich wurde zwar schnell operiert, doch ohne Erfolg. Wie bist du bzw. ist dein Umfeld mit der Diagnose umgegangen? Ich war sehr betroffen, hilflos und deprimiert und kämpfte mit allen Schwierigkeiten, die mit einer plötzlichen Blindheit, Ausnahme Umrisse von weißen Punkten und Streifen, zum Beispiel Zebrastreifen, weiße Steine, zu tun hatten. Doch die größte Schwierigkeit war für mich der Abschied vom Arbeitsleben, die zahlreichen Krankenhausbesuche und die Abklärungen der Diagnose, das Warum und das Wieso und vor allem auch, dass ich ständig auf Hilfe angewiesen war. Ja, ich hans halt a gemiert ertrogen. Ich han do wenige zu sorgen gehabt. Hans gemiert so hinnehmen, wie es passiert ist. Welches sind die Probleme, Herausforderungen im Alltag? Es gibt viele Herausforderungen, auch oft nur Kleinigkeiten. Wenn etwas auf den Boden gefallen ist, dann muss ich mich hinknien und Zentimeter für Zentimeter den Boden mit den Händen abtasten. Oder ich muss mir sehr genau merken, wie ich die Schuhe hinstelle, damit ich beim nächsten Anziehen nicht einen braunen und einen schwarzen Schuh hernehme. Ich bin schon einige Male gestürzt, da ich auf dem sonst trockenen Boden eine eisige Stelle oder einen nassen Ast nicht sehen konnte. Ich bin froh, dass ich im Dorf wohne. Ich kann so einige wenige Botengänge auch selbst machen. Manchmal fahre ich auch mit dem Bus nach Bozen ins Blindenzentrum, um dort an Kursen und Aktivitäten teilzunehmen. Dafür fahre ich mit der Seilbahn nach Burgstall und warte dort auf den Bus. Auf der Strecke von Bozen-Meran fährt meistens ein Gelenkbus und deshalb kann ich erkennen, dass es der richtige Bus ist. Im Bus kann ich mich am Straßenverlauf orientieren, damit ich dann am richtigen Ort aussteige. Die Durchsagen der Haltestellen im Bus funktionieren oft leider nicht. Beim Überqueren der Straße muss ich gut hinhören. Ich treffe öfters als gedacht auf Menschen, die hilfsbereit sind. Wenn die Leute merken, dass ich einen Blindenstock habe, bieten mir die meisten spontan ihre Hilfe an. Sie führen mich über die Straße und überlassen mir ihren Sitzplatz im Bus. Diese Hilfsbereitschaft überrascht und freut mich. Welche Unterstützung erfährst du in Südtirol bzw. im Dorf? Vom Blindenzentrum gibt es Unterstützung mit der Seniorenwoche oder den Herbsttagen, wo Vorträge und Weiterbildungen stattfinden. Auch werden Tage organisiert, in denen die neuesten Hilfsmittel vorgestellt werden. Im Dorf habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen Hemmungen haben, mit mir zu sprechen. Vielleicht wissen sie nicht, wie sie mit mir und meiner Beeinträchtigung umgehen sollen. Ich erlebe aber auch viele schöne Begegnungen. Oft grüßen mich Personen im Vorbeigehen, zum Beispiel bei Spaziergängen. Manchmal erkenne ich jemanden gleich an der Stimme, manchmal aber auch nicht. Dann bin ich froh, wenn sie mich ansprechen und sich auch vorstellen. So kommen wir dann ins Gespräch. Welche Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen hast du für dich, für andere Betroffene, aber auch für gesunde Mitmenschen? Ein großer Wunsch von mir ist, dass ich körperlich gesund bleibe und somit nicht noch mehr auf Unterstützung angewiesen bin. Schöne Momente sind für mich, wenn mich Freunde besuchen, mit denen ich einen Ratschau machen kann, wenn wir von alten Zeiten reden, lachen und auch Karten spielen. Auch genieße ich es, wenn meine Kinder und Enkelkinder mich besuchen. Ich war und bin immer wieder überrascht, wie sie meine Blindheit aufgenommen haben und mich unterstützen wollen. Einen Kommentar werde ich nicht vergessen. Im Alter von etwa 5 Jahren wollte mich mein Enkel dazu überreden, mit ihm und unserem Hund spazieren zu gehen. Ich zögerte, doch er sagte voll Überzeugung: Opa, ich habe die Augen und du hast die Kraft, den Hund zu halten.
vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
Hallo liebe Hörbriefhörer und Hörbriefhörerinnen durch die Eva Ravanzer vom Blindenverband. Und ich dachte eigentlich noch folgend einige interessante Neuigkeiten. So, also jetzt im April haben wir bei uns da die Wahlen stattgefunden und ich dachte jetzt nachfolgend ganz kurz die Ergebnisse da vorstellen. Also unsere neue Präsidentin heißt Ines Meyer. Der Vorstand hat sich nun auf 7 Personen reduziert, vorher waren es 9 Personen. Und im Vorstand drinnen seien Riccardo Tomasini, Franz Gatscher, Manuel Ninz, Monika Bancaro, eben die Ines Meyer, Magdalena Hofer und die Christiana Kattoi. Des Weiteren darf ich eng darauf hinweisen, dass es allen noch möglich ist, sich zur Bergwoche anzumelden. Bis zum 5. Juli kann man sich dafür anmelden. Die Bergwoche findet das Jahr in Truden statt, und zwar vom 31. August bis zum 6. September. Für weitere Informationen könnt ihr euch einfach gerne bei mir melden. Gut, pfiat denk.
Blick ins Blindenzentrum.
Grüß dich, ich bin der Reinhard Pakiens, bin seit 2 Jahren in Pension, habe Retinitis pigmentosa mit Usher-Syndrom, Augen und Ohren betroffen. Mit dem Älterwerden verschlechtert sich meine Sehstärke alleweil mehr und ich sehe alles langsam trieben, kann Männlein und Weiblein gar nicht mehr auseinanderhalten, langsam mit der Stimme. Bin jetzt für meine Mobilität auf dem Blindenstock und die Wanderstrecke umgewiesen. Vor circa einem Jahr habe ich im Blindenzentrum im Umgang mit dem Blindenstock gelernt, habe auch einen gekauft, da habe ich aber gleich wieder in die Säcke gestellt. Ich habe mich noch nicht überwinden gekannt, mit den Hilfsmitteln in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Ich habe aber gleich gemerkt, dass ich alleweil mehr meine Selbstständigkeit verliere und allen muss in Begleitung unterwegs zu sein und das ist auf die Dauer auch nicht so viel ein angenehmer Zustand. Schon vorher habe ich bei den Zugfahrten die Blindenschleife getragen, aber das ist ja nicht ein Hilfsmittel, sondern ein Erkennungshinweis. Ja, und nachher habe ich wohl wirklich im Dorf meinen ersten Gang mit dem Blindenstock gemacht. Für meine üblichen Wege, Apotheke, Doktor, Einkaufen und so. Nicht? Es war im Grunde auch für mich irgendwie eine Befreiung, nicht? Die Einschränkung nicht lange zu verstecken, sondern nach außen zu gehen. Und da im Dorf habe ich auch positive Rückmeldungen gekriegt. Danach habe ich angefangen, übungshalber Bus- und Zugfahrten zu machen, teils in Begleitung von meiner Frau. Haben die Bahnhöfe mit dem Stock hochgeklappert und mich versucht zu orientieren, unter Führungen und die Wege kennenzulernen. Am Anfang ist man ein angespannt, ob man wo alles richtig macht. Aber eigentlich kann man gar nicht viel falsch machen. Richtig regelmäßig bin ich jetzt unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln seit letzten Herbst. Jetzt haben wir angefangen, im Blindenzentrum die Blindenschrift zu lernen. Und jetzt fahre ich mindestens einmal die Woche irgendwo hin. Eigentlich regelmäßig jede Woche einmal. Es ist alleweil besser gegangen und mittlerweile bin ich schon so viel gewöhnt, mit dem Stock und mit der Schleife unterwegs zu sein. Ich denke mir gar nichts mehr dabei. Im Gegenteil, es ist ein großer Vorteil, wenn man für die anderen als Sehbehinderter oder Blinder sichtbar ist. So kann man allen die Leute um Hilfe fragen, wenn es braucht, oder die Leute fragen selber, ob sie helfen können. Wenn ich jetzt Bozen fahre, dann steige ich in Kienz im Bus hin. Dann frage ich gleich, ob ich vor einen Platz kriege. Oft einmal sind die Busträger in Stockhardt, dann muss ich ihnen halt sagen, dass ich das Recht habe, vorzusitzen. Die Busfahrer kennen mich inzwischen auch schon ziemlich gut und unterstützen mich. In Brixen beim Umsteigen geht es ganz gut. Jetzt haben wir noch genug Zeit. Dann mache ich den Weg meistens selber. Bis aufs Gleis 2. Im Zug schaue ich auch, um gleich in der Nähe von Ausstieg einen Platz zu kriegen. Weil im Bozen aussteige, merke ich mir die Richtung, wo die Leute gehen, zu der Unterführung. Frage auch, man will ein Gleis, dass wir umgekommen sein. Und wenn man eben jemand hilft, ist man recht, daheim sind allem ganz viel Leute, dann ist er wieder durcheinander. Dann gehe ich beim Bahnhof außen, nehme einen Zebrastreifen links, ist dann angenehmer. Dann sind ja die akustischen Signale, dann gehe ich bis zum Busbahnhof. Dann frage ich gleich, wenn der Bus 10 ankommt und dass sie mir auch sagen, weil er effektiv da ist. Im Bus ist wieder das Gleiche in der Sasse, dann schaue ich allen vor zu stehen oder zu sitzen. Die Haltestellen werden alle durchgesagt. Dann steige ich auf den Grieserplatz aus, den Weg bis ins Blindenzentrum kenne ich inzwischen recht gut, über den Friedhof. Und je nach Lichtverhältnisse, wenn die Sonne blendet, tue ich mir noch ein härter, bin ich oft einmal schneller, dass ich immer ein bisschen langsamer, aber ich bin bis jetzt allem noch ans Ziel gekommen. Wie gesagt, ich habe eigentlich sehr positive Erfahrungen auf meiner Fahrten gemacht. Ich lasse mir gerne helfen, weil die Leute sprechen aber auch die Leute um, wenn ich brauche. Dann kommt man auch ins Gespräch und wird gefragt, was mit den Augen ist oder wie der Stock funktioniert. Aber man kann auch über das Wetter oder über den Papst reden. Gerade hier in Pustertal sagen mir die Leute oft, dass sie das mit dem Blindenstock gar nicht gewöhnt sind. Einer hat mich einmal gefragt, für was dass ich den Stock überhaupt brauche. Ist das ein besonderer Wanderstock oder Spazierstock? Deswegen, es ist wichtig, dass wir Sehbehinderte und Blinde in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Das mag gesehen werden. Auch die Wege in die Spitäler mache ich inzwischen oft allein. Man kann beim Portier um eine Begleitung fragen. Dann kommt entweder ein Pfleger oder einer vom Weißen Kreuz. Meistens sind die vormittags verfügbar. Es funktioniert gut, dann lassen wir drin im Spital begleiten. Und zuletzt kann ich nur mit ihnen wieder außen gehen. Auch Wandern und inzwischen mit den Wanderstöcken gut gelernt, alleine zu gehen. Mit einem Stock tue ich allem im Wegrand oder die Böschung tasten. Mit dem anderen spüre ich nur allem im Weg oder die Straße. Dann bin ich allem schön auf dem Weg oder Straßenrand, was ja wichtig ist. Und auch so kann ich auch ziemlich weite Wanderungen auf bekannten Wegen allem gut alleine machen. Ich kann allerlei ermuntern, mit dem Stock und Schleife unterwegs zu sein. Es ist zwar am Anfang auch eine Überwindung, besonders wenn man erst mit dem Älterwerden betroffen ist. Aber besser ist allem, außen zu gehen und nichts zu verstecken. Jedenfalls mir geht es jetzt viel besser und ich bin auch viel selbstständiger. Gut, vierten, der Reinhard.
Blindensport. Südtirol 1, die Südtiroler des Tages.
Ein Klingelball wird von drei Feldspielern jeweils ins gegnerische Tor befördert. Der Gegner darf abwehren, indem er sich hinlegt, aber sehen tut niemand so wirklich was. Die Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol ist jetzt Italienmeister. Gratuliere an Christian Mayer, du warst auch mit dabei. Hoi.
Hallo, guten Nachmittag. Vielen, vielen Dank.
Also Italienmeister im Torball und das nach 7 Jahren das erste Mal wieder, das ist sehr cool. Damit wir das jetzt checken, wie das klappt, der Ball macht ja Lärm, gell?
Ganz genau, im Ball sind Wickeln drinnen, damit man einfach sich orientieren kann und damit man weiß, wo der Ball ist und es er jetzt gegen einen hergeworfen wird.
Also ist es in der Turnhalle sonst leise?
Ganz genau, es muss absolut ruhig sein, also natürlich für die für die Mitspieler und auch für alle anderen Zuschauer oft ein bisschen schwierig, weil sie allem abwarten müssen im Moment, sobald der Schiedsrichter pfeift, dann dürfen sie halt jubeln, aber trotzdem hat man die Atmosphäre gespürt in der Halle, es haben einfach alle gewusst, es sind jetzt die entscheidenden Spiele und deswegen war es schon wirklich eine tolle, tolle Atmosphäre.
Ja, alles klar. Und die Meisterfeier habt ihr schon geplant?
Die Meisterfeier ist noch nicht geplant, weil wir haben jetzt noch die Coppa Italia, was ansteht, wo dann auch die Prämierung für die Serie A für den Meistertitel stattfinden wird, aber danach wird sicherlich gebührend der Titel gefeiert.
Ja, und vielleicht gewinnt er ja auch noch die Coppa Italia heuer. Südtirol 2 der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol. Heute seid ihr unsere Südtiroler des Tages.
Vielen, vielen Dank. Im Namen von der ganzen Sportgruppe. Vielen Dank.
Allerlei.
Hallo, ich bin Moritz.
Hallo, ich bin Cosmo.
Ich bin Jonas.
Wir sind 17 Jahre alt,
kommen aus der Waldorfschule Ravensburg.
Und machen hier ein dreiwöchiges Praktikum, oder haben eins gemacht.
Jetzt wissen wir, wie wir mit Blinden umgehen oder besser gesagt sie richtig führen.
Sie im Alltag somit begleiten können bei Spaziergängen oder sonstigen Sachen.
Also wie, wenn wir eine blinde Person sehen in der Öffentlichkeit, wie wir sie ansprechen und ihr helfen können.
Und ihr somit halt helfen können.
Also was auch praktisch ist, was wir gelernt haben, ist zu beschreiben, wie etwas aussieht. Also nicht nur sagen, da ist etwas, sondern auch wirklich mit rechts, links vor dir und wie es aussieht.
Und dass es nicht reicht zum Beispiel bei einer Flagge zu sagen, die ist gestreift, sondern sie ist waagerecht oder senkrecht gestreift. Also gut beschreiben und...
Haben auch ich gelernt, immer offen zu sein und Leuten zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen.
Was habt ihr hier so gemacht in diesen 3 Wochen?
Also wir waren im Garten draußen ein bisschen, haben die Handläufe neu abgeschliffen, haben im Garten auch noch den Olivenbaum ein bisschen zurückgestützt. Und haben halt auch noch im ersten Stock dann ab und zu mal geholfen, was vorgelesen, ein bisschen uns einfach unterhalten.
Wir haben auch eine Quizstunde gemacht und gebastelt und wir haben auch CDs sortiert.
In der letzten Woche sind wir mit der Gästegruppe, die hier ins Blindenzentrum gekommen sind, haben wir ein paar Ausflüge gemacht. Wir sind zum Montikler See gefahren und auch noch zum Gardasee, sind dann mit der Fähre bis nach Riva gefahren und ja.
Auch noch bei der Tiroler, beim Tiroler Schloss und der Kräutergarten, haben wir die ganzen verschiedenen Kräuter kennengelernt.
Und zum Spazieren gegangen.
Ja. Genau.
Ja. Ja, für uns als Blindenzentrum ist es immer wertvoll, wenn Praktikanten von der Waldorfschule zu uns kommen und wo es braucht, helfen. Und ich danke euch dreien für die schöne Zeit zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Wir sind nun schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Katrin, Magdalena und Veronika.